Willkommen zum UWork-Chat-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Professor Dr. Max Senges. Viel Spaß!
Ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht und letztendlich bin ich fest davon überzeugt, dass Selbstwirksamkeit der Schlüssel ist, um ein erfolgreiches, aber auch ein geglücktes Leben zu gestalten. Wir müssen es schaffen, ein positives Bild und ein hoffnungsvolles Bild zu formulieren. Und das tun wir eben genau in diesem Kompendium, was wir jetzt vor 2 Wochen veröffentlicht haben, wo es um das nächste gesellschaftliche Betriebssystem geht und die Frage, wie können wir Menschen aktivieren, KI so zu nutzen, dass es eben zu einer besseren und einer menschlicheren Welt führt und nicht zu ameisenartigen Fabrikkonstruktionen und sowas.
Damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Herzlich willkommen zur Folge 426. Mein Name ist Gabriel Rath und ich begrüße euch hier zu einer weiteren Episode. Zu Gast ist Professor Dr. Max Senges und er hat eine Story mitgebracht, die auf vielfacher Art und Weise inspirierend ist. Er ist schon mit 16 nach Kanada gegangen und hat dort das Internet kennengelernt und war gleich überzeugt, das Ding wird alles verändern. Er hat dann Wirtschaftsinformatik studiert, außerdem parallel dazu Philosophie und Politik in Berlin, kam dann zu Google, wo er 11 Jahre arbeitete. Er hat erst das Berliner Büro mit aufgebaut, dann in Kalifornien auch gearbeitet. Dann ist er nach Deutschland zurückgekommen und ist dort Gründungs-CEO der gebührenfreien Peer-to-Peer-basierten Programmierschulen 42 Wolfsburg und 42 Berlin geworden. Also eine ganz besondere Non-Profit-Bildungsinitiative, die einen ganz unkonventionellen Ansatz wählt. Da schauen wir rein. Und mittlerweile, und das finde ich total cool, ist er also mit einer Gastprofessur betraut für Lebenskunst und Entrepreneurship an der Universität der Künste Berlin. Max versteht Menschen als Lebensunternehmer. Er spricht von der Kunst, das Leben zu gestalten. Und wir sprechen ganz viel über Selbstwirksamkeit in diesem Podcast. Es sind so viele Zutaten dabei für einen abwechslungsreichen Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung dabei. Meine Bitte, abonniert diese Sendung. Ich stecke da wirklich viel Liebe und viel Mühe rein. Woche für Woche unterhalte ich mich hier mit Menschen, die wirklich was bewegen, die auch Impulse setzen können, damit wir gesellschaftlich weiterkommen und wirtschaftlich natürlich. Wenn ihr das unterstützen wollt, dann abonniert den Podcast. Ihr könnt außerdem auch mich finanziell unterstützen, wenn ihr das mögt. Es gibt einen PayPal-Account, denn ich habe hier auch viele Ausgaben für die Tools, die ich nutze, für die Reisen, die ich mache. Ihr könnt den Podcast kostenlos beziehen. Wenn ihr das aber supporten wollt, weil ihr sagt, das ist eine gute Sache, das soll der Rat noch ein bisschen weitermachen, dann unterstützt mich gerne und haut mir was in die Kaffeekasse bei PayPal. Das findet ihr in den Shownotes hier zum Podcast. Außerdem bedanke ich mich für die Unterstützung dieses Podcasts. Dazu nachher in der Folge noch mehr von der OrgaTech, der Messe und Konferenz für die neue Arbeitswelt. Vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt springen wir rein in den Podcast mit Max Senges. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Max heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City von der Ostseeküste.
Na Mensch, da grüße ich zurück aus Berlin-Tempelhof und freue mich aufs Gespräch.
Schön, dass du da bist. Wir nehmen auf am Freitag um 17.38 Uhr, dass du so spät noch arbeitest am Freitag.
Ja, ich muss gestehen, das Konzept der Work-Life-Balance habe ich für mich so interpretiert, dass ich versuche, möglichst viel Arbeit zu machen, die mir Spaß macht. Und dann merkt man gar nicht so den Unterschied, ob man arbeitet oder was liest oder philosophiert oder was kreiert, was schreibt. Und insofern muss ich gestehen, ich arbeite wahrscheinlich viel zu viel.
Ja, die Frage ist ja immer, ob es schlimm ist, ne? Also es kann ja auch, 20 Stunden können auch zu viel sein, wenn es keine gute Arbeit ist.
Es ist die, genau, das ist die Frage. Ich weiß nicht, inwieweit du mich eingeführt hast quasi, aber ich bin ja Gastprofessor an der Universität der Künste. Und meine Vorlesung da heißt Lebenskunst und Entrepreneurship.
Ja.
Und ich glaube, gerade dieser Aspekt der Lebenskunst ist einer, der viel zu kurz kommt in unserer Gesellschaft heutzutage, weil das eben einen absolut nicht konsumeristischen, sondern gestalterischen, künstlerischen Aspekt in das Leben als Grundkonzept einbringt. Und insofern kann ich absolut nachvollziehen, ne, wenn man im Büro oder am Fabrikband steht und wirklich repetitive Arbeit malocht, die einen nicht stimuliert und wo man eine gewisse Entfremdung auch wahrscheinlich spürt, dass das eine ganz andere Dynamik braucht, dann auch eben genau das auszugleichen durch absolute Freizeit. Das ist bei mir so nicht gegeben, sondern ich versuche eher, wie du als Rapper, die unterschiedlichen Bälle, die einem so zugespielt werden, Jingles, die man hört, aufzugreifen, die zu remixen und zu einem spannenden Gesamtkunstwerk, hätte Wagner gesagt, zusammenzubringen.
Da sind schon so viele spannende Themen, die du jetzt gerade wieder angeteasert hast. Und ich bin ja auf dich aufmerksam geworden über diesen schönen Brand 1-Artikel, der jetzt vor, ich glaube, ein oder zwei Ausgaben erschienen ist, wo ja so mal ganz kurz abgerissen wurde, was du schon alles erlebt und auch bewegt hast. Aber allein dieses Thema Lebenskunst finde ich ja schon super spannend. Also ich muss mal überlegen, ich habe es auch schon lange nicht mehr gehört, dass jemand meinte, das ist ja ein Lebenskünstler. Und wenn, dann sind das immer ganz seltene, besondere Typen, die gemeint sind, als ob es da nur einen in einer Million gibt. Aber ich glaube, deine Idee wäre ja auch, dass wir alle das anstreben können, ne?
Also es gibt tatsächlich einen deutschen Philosoph, Wilhelm Schmid, der seit vielen Jahren dazu auf hohem Niveau publiziert und den Begriff insofern wirklich philosophisch sehr sauber gefasst hat. Und er kommt natürlich aus der mittlerweile etwas in die Küchenphilosophie häufig geschobenen Ecke der des geglückten Lebens. Ja, was ist ein gutes Leben und wie kann man das verfolgen? Ist aber zu Unrecht meiner Meinung nach so ein bisschen in die Küchenphilosophie gekommen, denn das sind doch die zentralen Fragen. Und wenn man jetzt mal einen Schritt weiter denkt, würde ich sagen, wir haben ein Modell vorgesetzt bekommen, sind da reingeworfen worden, wie Heidegger sagen würde. Hat uns ja keiner gefragt, ob wir geboren werden wollen. Und die Welt, in die wir reingeworfen wurden, ist eine ziemlich hardcore-kapitalistische. Das heißt, Glück hat aus irgendwelchen Gründen da sehr viel mit Geld zu tun und wie viel man davon hat. Und ich glaube, dass das ein wirklicher Fehlglaube war und ist. Und wir kommen mit Sicherheit auch noch darauf zu sprechen. Wir haben genauso Zukunftsbilder, ne? Wie kann denn eine Welt funktionieren, in der wir mehr tun, was wir wirklich, wirklich wollen? Ja. In der wir das Leben eher als eine Kunst, als ein Karrierekampf empfinden. Das sind so die Aspekte, die mich daran interessieren.
Da kommen wir heute auf jeden Fall drauf, aber wir starten mal mit der Einstiegsfrage, die es hier im Podcast gibt. Ich bin ja auch Vater, das verbindet uns. Bei mir spricht die mittlere Tochter Mathilda das Intro dieses Podcasts ein und hat dich jetzt auch schon introduced. Und meine Gäste bitte ich dann immer, der Mathilda mal zu erklären, was sie so tun. Was würdest du ihr sagen?
Das ist erstmal eine saugeile Lern- und Lehrtechnik. Richard Feynman hat das mal angestoßen. Ganz toller Nanophysiker, der hat gesagt, du musst Quantenphysik für Fünfjährige erklären können. Dann hast du es wirklich durchdriffen. Und ich habe ja unter anderem eine Hochschule ohne Professoren gebaut. Und da ging es genau darum, ne, wie kannst du das, was du gelernt hast, gut weitergeben. Dann merkt man, ob man es kapiert hat. Meine Kids sind ja 11 und 14. Die kriegen es mittlerweile so einigermaßen, glaube ich, hin zu sagen, was ich mache. Aber es ist nicht ganz einfach. Also ich bin einerseits Professor an der Universität der Künste und beschäftige mich da mit der Frage, wie können die Studierenden dort, also die Opernsängerinnen, die Architektinnen, die Produktdesigner und so weiter, einen Griff auf ihr Leben bekommen und das selber in die Hand nehmen. Ich würde sagen, das ist ein Projekt, was sehr tief mit der Frage, komme ich raus aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit verbunden ist. Aber ich habe gerade vergessen, dass ich das deiner Tochter erklären sollte. Deswegen Rewind. Ich versuche Menschen zu helfen, ihr Leben als eine Unternehmung zu verstehen und die selbst zu gestalten. Und in einem anderen Teil meines professionellen Lebens helfe ich dabei, unsere Gesetze zu digitalisieren und eine Umgebung zu schaffen, wo alle Gesetze digital genutzt werden können und dadurch sehr viel transparenter und schneller und durch weniger Bürokratie produzieren. Das nennt sich Rule Mapping. Und in dem dritten Teil meiner Arbeit mache ich ein Institut, wo wir eine wünschenswerte Zukunft beschreiben und Unternehmen, Hochschulen und Demokratieakteuren dabei helfen, KI so aufzugreifen, dass es eine Verbesserung der aktuellen Lage ist und eine wünschenswerte Zukunft, ein Bild generiert, was interessant ist.
Da, lass uns doch mal vorne anfangen, damit wir mal verstehen, wie du dazu gekommen bist. Wo und wie bist du aufgewachsen? Wie sah deine Kindheit aus?
Ich komme aus dem schönen Heidelberg in Süddeutschland und was hat mich da geprägt? Ich habe früh angefangen, Rugby zu spielen. Es gab immer eine Verbindung zwischen Heidelberg und Oxford und auch französischen Universitätsstädten und so. Gab es in Heidelberg 4, 5 Rugbyvereine. Es war relativ normal und war, glaube ich, ein guter Sport, um so einen Teamgeist mitzukriegen, um auch früh rumzufahren und nach England zu gehen, nach Frankreich zu gehen, da gegen Teams zu spielen und auch durchaus erste Erfolge zu feiern. Wir sind also mit ein paar Mal deutscher Meister geworden, was natürlich in dem Umfeld einfacher ist als bei Handball oder Fußball. Aber nichtsdestotrotz sehr prägende Zeit. Ich war in einem humanistischen Gymnasium. Das heißt, ich habe früh Latein gemacht. Ich habe Philosophie gehabt in der Schule. Das hat viel Spaß gemacht und vielleicht so ein bisschen meinen Weg auch vorgeprägt. Ich habe zwei Geschwister, die deutlich älter sind als ich. Insofern habe ich da immer schon so einen Blick in die Zukunft gehabt und konnte mit den Großen, durfte mit den Großen abhängen. Ansonsten, mein Vater ist Arzt, meine Mutter ist Psychologin. Da wurde von allen Seiten eigentlich ganz gut auf mich aufgegeben. Und ich habe das immer oder schon sehr früh als ein großes Privileg empfunden. Interessanterweise daraus eine große Verantwortung für mich abgeleitet und einen intrinsischen Antrieb zu sagen, du, also wenn es bei dir so gut war, dann musst du irgendwie das auch zurückgeben und entsprechend was bewirken, was in die Gesellschaft zurückspielen, ja, was der Sache wert ist.
Und lass uns auch noch mal gerne bei der Frage bleiben, also wenn wir gerade noch bei Kids sind, passt das vielleicht ganz gut. Die wachsen ja heute in einer komplett anderen Welt auf, als wir aufgewachsen sind. Also ich bin 80er-Jahrgang, bist ja etwas älter, aber zumindest sind wir so in der Zeit vor dem Internet. Und ich kann mich auch noch erinnern, so ganz früh hatten wir auch irgendwie noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher und sowieso Schallplatten, also ganz, ganz anders. Was glaubst
du? Wie viele Medienwechsel wir erlebt haben.
Ja, krass, ne?
Von der Schallplatte bis zur Minidisc und was da alles kam.
Ja. Mittlerweile sind ja Schallplatten wieder en vogue. Aber was glaubst du, ist jetzt für die Kids wichtig, die jetzt aufwachsen und in diese neue Arbeitswelt dann auch hineinwachsen?
Also mein Grundverständnis ist, dass man unmündig geboren wird und diese Mündigkeit, diese Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und nicht nach rechts und links und oben und sonst wohin zu zeigen, was alles daran liegt, auch strukturell, darauf zu verweisen, sondern zu sagen, das sind die Dinge, da kann ich nichts tun und das hier ist der Bereich, den bestimme ich absolut selber, ob ich eine Fremdsprache lerne, ob ich ins Ausland gehe, ob ich, wie ich mich weiterbilde, mit wem ich mich umgebe. Das sind alles Dinge, die man selber entscheidet. Und da diese kindliche Neugier und dieses Lebensunternehmertum zu pflegen und zu kultivieren, ist mir eigentlich in dem Zusammenspielen der Beziehung mit meinen Kindern am wichtigsten.
Finde ich auch total wichtig. Wurde so aber hier im Podcast noch gar nicht genannt, interessanterweise. Irgendwie ist es doch recht selbstverständlich, also Eigenverantwortung zu übernehmen, das Leben zu gestalten. Aber vielleicht liegt es so auf der Hand eigentlich, dass wir gar nicht groß drüber nachdenken. Aber ich finde auch, wir müssten es mehr tun.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von der OrgaTech, der internationalen Leitmesse für Workspace und Contract Solutions. Wenn ihr euch mit New Work, hybriden Arbeitswelten, Digitalisierung oder nachhaltiger Bürogestaltung beschäftigt, dann solltet ihr euch den 27. bis 30. Oktober 2026 jetzt schon im Kalender markieren. 4 Tage lang wird Köln zum Treffpunkt für alle, die die Arbeitswelten von morgen gestalten. Von Architekten und Workplace-Planern über HR-Verantwortliche und Facility-Manager bis hin zu Investoren und Büroeinrichtern. Unter dem Leitthema From Rooms to Relationships steht der Mensch im Mittelpunkt moderner Arbeitswelten. Es wird darum gehen, wie Räume Zusammenarbeit fördern, Beziehungen stärken und Arbeit besser machen. Auf der OrgaTech erwarten euch internationale Aussteller mit innovativen Lösungen für Büros, Hospitality, Bildungseinrichtungen und öffentliche Räume. Ergänzt wird das Ganze durch ein spannendes Programm mit Keynotes, Panels und Best Practices auf dem Wherever, Whenever Work Culture Festival. Die OrgaTech findet vom 27. bis 30.10.26 in Köln auf dem Gelände der Kölnmesse statt, täglich von 9 bis 18 Uhr. Wenn ihr die Zukunft der Arbeit aktiv mitgestalten wollt, dann solltet ihr euch diese Veranstaltung nicht entgehen lassen. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Seid auch ihr am Start, ob als Aussteller oder als Besucher. Alle Informationen gibt's auf www.orgatech.de. Ihr findet den Link auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Also, ich kann noch vielleicht kurz ausführen.
Gerne.
Ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht und letztendlich bin ich fest davon überzeugt, dass Selbstwirksamkeit der Schlüssel ist, um ein erfolgreiches, aber auch ein geglücktes Leben zu gestalten. Selbstwirksamkeit ist eben im Gegensatz zum Selbstbewusstsein, wo es darum geht, wie toll man sich fühlt, was ja oft auch sehr ambivalent ist, ne, in manchen Bereichen mehr, in manchen weniger. Und das bezieht sich aber quasi auf die Gegenwart beziehungsweise auf die Vergangenheit. Was habe ich schon getan? Das beschreibt mein Selbstbewusstsein. Die Selbstwirksamkeit projiziert das nach vorne und sagt, glaube ich, dass ich eine gewisse Wirkung erzeugen kann. Und je nachdem, wie das Umfeld ist, sind Menschen sehr davon überzeugt und gehen einfach rein und versuchen. Und wenn es nicht klappt, dann verstehen sie, dass es an x Sachen lag. Vielleicht auch an ihnen, aber vielleicht eben auch was sie lernen können und das nächste Mal besser machen. Wenn du keine Selbstwirksamkeit hast, dann sitzt du wirklich da und guckst eigentlich nur, dass dir nichts passiert, weil du hast ja gar nicht den Anspruch und das Verständnis, dass du selber da drauf einwirken kannst. Das ist ein Konzept, das kommt aus den späten 70ern, wirklich klar definiert von Bandura in Stanford. Und ich glaube, in dem Interview, auf das du dich bezogen hast, sage ich auch, es müsste eine Muckibude für Selbstwirksamkeit
das
geben.
Das fand ich auch gut.
Ja, also eigentlich, dass man wirklich konzerniert, orchestriert den jungen Menschen die Möglichkeit gibt, zu wirken und zu lernen, oh, guck mal, das hat geklappt, jetzt kann ich ein bisschen mehr, weil dann haben wir wirklich Gestalter und nicht Leute, die, du kommst ja aus Rostock, bei euch sind ja auch bald Wahlen, wird auch nicht ganz einfach, ne? Und das ist aus meiner Perspektive wirklich zu einem erheblichen Grad, dass die Menschen sagen, ah, das ist so furchtbar, aber ich kann nichts machen.
So Ohnmachtsgefühl, ne?
Ja, so ein Ohnmachtsgefühl, genau. Und wenn wir dagegen vorgehen würden als Gesellschaft und eben auch zum Beispiel künstliche Intelligenz nutzen, um da ein Selbstbewusstsein, eine Selbstwirksamkeit aufzubauen, wäre total schön.
Und das Beste, um es den Kindern zu zeigen, ist es ja eigentlich, das vorzuleben, ne? das Beispiel zu sein, ja, weil man kann natürlich sagen, probier dich aus, da helfen ja Hobbys auch, was ja auch immer schön ist zu sehen, wenn Kinder dann was ausprobieren, bei uns ist das auch von Cheerleading bis Querflöte bis weiß der Geier, aber die Kinder gucken schon auch, was machen denn die Eltern so, ne? Was machen denn die Leute in meinem Umfeld? Reden die nur darüber oder sind die selber aktiv und probieren sich aus?
Total prägend, aber meine sind, glaube ich, ein bisschen älter als deine, wie gesagt, 11 und 14. Und dann irgendwann muss man sie auch gehen lassen. Ja. Und es ist eher interessanterweise dann auch, dass man sich eben genau über die abgrenzt, ne, zu dem, was die Eltern tun. Ja. Und das ist eine interessante, wahrscheinlich dritte Phase, ne, nachdem man in der ersten Phase sich ja um 24/7 alles kümmert, was sie machen und sie gar keine Freiheit haben, dann in der zweiten entscheidenden, die du gerade beschrieben hast, das vorzuleben und so die Grundlagen dafür zu setzen und jetzt in der dritten sie gehen zu lassen.
Die Autonomiephase.
Und so eine Autonomie zu ermöglichen, ist gar nicht banal, finde ich.
Nee, wir haben ja tatsächlich auch alles am Tisch. Die Jüngste ist 7, dann haben wir 12 und die Älteste ist 16. Also das ist alles immer mit dabei. Was mich dann auch nochmal interessiert ist, wie hast du dich orientiert, was du beruflich überhaupt machen willst? Das ist ja heute schon schwer, wo es unfassbar viele Optionen gibt, aber es war auch damals schon eine große Frage. Und wie bist du daran gegangen?
Also, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht. Das war kein großes Thema, bis ich mit 16 nach Kanada gegangen bin und da ein Jahr in der Highschool war. Und das war 95 und da kam gerade der Netscape-Browser raus.
Ja.
Und wir hatten einen ziemlich pfiffigen, coolen Computer- und Businesslehrer. Das gab es da an der Uni. Ja, an der Uni sage ich schon, an der Highschool. Und da habe ich ehrlich gesagt die ersten Web-Erfahrungen gemacht und das hat ziemlich schnell geschnackelt und ich habe gesagt, okay, ich glaube, das wird alles verändern. Ich habe es ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich habe gedacht, es kommt eine riesen Bildungsrevolution, weil alle Menschen Zugang zu allem Wissen haben und egal, ob man in Nepal oder Nigeria oder Japan sitzt, können alle auf dieses Wissen zugreifen und wir werden viel gebildeter und es wird ein riesen Wettbewerb in diese Richtung geben. Das ist ja nicht unbedingt dann passiert, wobei ich bis heute davon überzeugt bin, dass das Potenzial da ist. Ja. Ja, es ist nur leider bis jetzt nicht gehoben worden und das liegt nicht zuletzt an unserer mangelnden philosophischen Einordnung dieser Technologie und an einem Zukunftsbild, das so beschrieben ist, dass es wirklich die nächsten Generationen und allen hilft, sich zu orientieren und diese Potenziale zu heben.
Auf das man sich freuen kann, ja? Also eine Stadt, in der man lebt, da möchte man sich auch darauf freuen, dass das alles noch viel schöner wird und nicht eben die Innenstadt sterben aus und das wird ja alles schlimm und wer weiß und das erleben wir ja sehr oft, aber wir hatten hier einen dänischen Oberbürgermeister in Rostock, den Klaus Ruhr-Madsen, und der kam eben mit seiner dänischen Mentalität und mit einer Unternehmergeschichte, also hatte selber auch eine Firma aufgebaut und der hatte sehr viel dieses Narrativ, Rostock in der Zukunft, die Bundesgartenschau kommt, wir bauen den Stadthafen aus und so weiter. Und das hat schon viele Menschen mobilisiert, auch wenn dann vieles am Ende leider doch nicht so gekommen ist, aber du nimmst die Leute erstmal mit auf eine Reise.
Ja, und also it's worth trying, sagt man im Englischen. Also lieber in die Bewegung kommen und auf diesem Weg lernt man Dinge kennen, lernt man andere kennen. Und man ist auf jeden Fall hinterher schlauer, als wenn man nur in der Lieblingskneipe saß und 10 Bier getrunken hat. Wir haben gerade ein ganz spannendes Projekt gestartet. Wenn du erlaubst, erzähle ich 2-3 Worte darum, weil es passt, glaube ich, sehr gut. Mhm. Und in dem Projekt haben wir die Grundüberlegungen festgehalten, wenn wir uns keine bessere Zukunft vorstellen können, dann geht's ehrlich gesagt bergab mit der Zivilisation. Das ist wirklich nachgewiesen, dass umso bunter und greifbarer die Zukunftsbilder sind, umso positiver ist auch die Stimmung in der Gesellschaft. Ja. Fred Pollack, das ist schon von 1950. Und in diesem Sinne beschreiben wir eine desirable future, eine wünschenswerte Zukunft, in der KI alle Bereiche des Lebens, also Bildung, Arbeit, Demokratie und Governance etc. durchdrungen hat. Mhm. Und das beschreiben wir nicht nur in abstrakter Terminologie, sondern standing on the shoulder of giants. Wir benutzen die großen Denker, die unserer Meinung nach Puzzleteile zusammenbringen. Dann beschreiben wir Transformationsmissionen, wie man das angeht. Und dann, und jetzt kommt der Teil, der, glaube ich, für uns auch hier relevant ist, schreiben wir Playbooks. Also wirklich Vorlagen. Ja, wie kannst du dich mit Tante Hertha oder Onkel Otto, die leider in diese populistische Richtung gehen, sinnvoll unterhalten? Wie führt man so ein Gespräch auf? Ja. Man muss ja sagen, als Wichtigstes sollten die Beziehungen nicht dadurch noch weiter kaputt gehen. Ja, ja. Also ich halte überhaupt nichts von privaten Brandmauern, sondern man sollte...
We agree to disagree wäre gut.
Genau. Also so, das ist schon mal ein Stand. Und idealerweise geht man ja auch aufeinander ein. Habe ich auch ganz persönlicher Erfahrung bis tief in die Nacht getan. Und es war teilweise auch ein bisschen schmerzhaft. Aber ich habe auch wirklich was mitgenommen. Anyway, geht vielleicht ein bisschen zu weit. Also solche Templates, ja, wie führt man gute Gespräche? Wie macht man ein Kiez-Treffen, ein Nachbarschaftstreffen?
Ja.
Wie kann man selber anfangen zu lernen? Das Potenzial der KI ist meiner Meinung nach, dass jeder von uns aufstehen kann und sagen kann, hier, ich bin, erklär mir Quantenphysik wie einem Fünfjährigen. Genau. Erklär mir, lass uns anfangen, Chinesisch zu lernen. Die KI ist ein wahnsinnig guter Lerntutor und wir könnten unsere eigenen Potenziale damit entfalten. Wieso bin ich da jetzt gerade drauf gekommen? Unser Einstieg ist aus einem russischen Roman, der heißt Oblomov. Und der Romanheld ist ein russischer Adliger, der bekannt dafür ist, dass er den ganzen Tag nur in seinem orientalischen Bademantel auf der Couch rumgammelt, weil er eben so ein bohemes, aristokratisches Leben hat. Er muss nicht arbeiten und er sinniert und träumt und ist da irgendwie unterwegs, aber er kommt nicht dazu, wirklich mal was umzusetzen. Und ich glaube, das ist die große Gefahr, weil du auch gefragt hast, mit den Kindern. Also wenn wir natürlich digitale Devices immer zur Hand haben und da uns mit YouTube Shorts und was es alles irgendwie an unterhaltsamen Dingen gibt, vollballern, dann ist es wie, als würden wir den ganzen Tag nur auf dem Sofa rumliegen und gar nichts machen. Ja, man lässt sich so beschallen und da rauszukommen aus dieser kognitiven Faulheit und sich selber zu fordern und in Trainingsmodus zu kommen und mit anderen zusammen gute Dinge zu machen, ich glaube, das ist der Grundmotor. Und dafür stehen wir ein und entwickeln eine Art Wikipedia für Lösungen.
Spannend. Lass uns nochmal an deine Story weitergehen. Nach Kanada hast du dann studiert, ja?
Nach Kanada bin ich nach Hause, habe ich erst nochmal Abi gemacht. Zivi war auch eine ganz tolle Zeit, würde ich jedem empfehlen.
Habe ich auch gemacht damals.
Ich habe das so empfunden, ich konnte mich nicht um meine Omas und Opas kümmern und habe das in diesem Jahr quasi, wie das zeitlich eben auch gut gepasst hat, dann getan. Ich habe Schwerstbehindertenbetreuung und Altenpflege gemacht und das ist einfach, glaube ich, für einen jungen Mensch auch hilfreich, so eine Perspektive mal einzunehmen und zu sehen.
Ich war auch in der Altenpflege bei uns, das war sehr krass. War auch erst sehr überfordernd und dann eine Zeit, die mich sehr positiv geprägt hat, auf die ich gerne zurückschaue.
Ja. Und dann bin ich 99 nach Berlin, auch einfach ehrlich gesagt toll, die Stadt damals in diesem immer noch Umbruchphase mitzukriegen. Hab Wirtschaftsinformatik konsequenterweise gemacht mit diesem Blick eben auf das Internet wird vieles verändern. Das war total klasse. Es war an der Hochschule in Wildau. Recht verschult und ich fand durchaus gut, aber jetzt auch nicht überfordert. Deswegen konnte ich noch an die FU gehen und da Philosophie und Politikvorlesungen machen und solche Geschichten. Und habe diese Breite schon relativ früh gesucht. Ich habe ja dann ein bisschen später meine Doktorarbeit über Wissensentrepreneurship geschrieben.
Ja.
Und also letztendlich hatte ich das Glück, dass ich meine eigene Lebensphilosophie aufschreiben durfte in meiner Dissertation. Das haben, glaube ich, wenige.
Das würde ich auch so sehen. Und dann bist du ja auch noch zu Google gekommen. Das musst du uns auch noch mal erzählen, wie das kam. Die haben dich angesprochen, oder? War das so?
Ja, also es ist ja immer so ein bisschen Flirten und ne, wie findet man sich auf der Tanzfläche. De facto war es so, ich habe dieses Studium in Berlin, in Wildau gemacht, war nochmal ein Jahr in China als Teil des Studiums, sehr, sehr schön gewesen und hat mir so einen Blick für internationale Organisationen und die Vereinten Nationen im Speziellen gegeben. Und da bin ich dann auch gelandet für meine Diplomarbeit im schönen Kopenhagen, wo du die Dänen erwähnt hast. Ja. Durchaus ein Völkchen, von dem man sich das eine oder andere abschneiden kann, finde ich. Schön gewesen. Und da habe ich dann gesehen, wie Software eingeführt wurde, die technisch wunderbar funktioniert hat, aber eben von den Menschen nicht gewollt wurde und so ein wahnsinniger Shift bei dieser Einführung, es hat gekracht und Beschwerden ohne Ende und das hat mich total fasziniert, deswegen habe ich dann diese Doktorarbeit geschrieben, wo ich mir eigentlich angucken wollte, was ist kreative Zerstörung? Mhm. Alle reden immer über Innovationen, aber eigentlich ist es kreative Zerstörung und das war sehr, sehr cool und neben diesen ganzen inhaltlichen Aktivitäten habe ich angefangen, mich politisch zu engagieren bei den Vereinten Nationen zu der Frage, wie halten wir diesen transnationalen Raum, das Internet, Anfang der 2000er zusammen. Und das war eine Zeit, wo Google noch als unheimlich positive, bunte, don't be evil, positive Company wahrgenommen wurde. Und da, so waren sie auch. Ne? Also die waren unheimlich aktiv in dieser Menschenrechtsgruppe letztendlich. Und darüber kannten die mich und dann haben sie mich angesprochen, ob ich das Berliner Büro mit aufbauen will. Und das habe ich dann getan. Und das war für die ersten 4-5 Jahre wirklich ein absoluter Traumjob, kann man nicht anders sagen.
War das da schon die Klinik, die alte? Der war ich nämlich auch schon mal zu Gast für einen Podcast. Habe da mit dem lieben Ralf Bremer gesprochen, der ja in der Kommunikation
und
ist.
Ralf Bremer, Grüße gehen raus. mit dem habe ich eng zusammengearbeitet.
Genau.
Und wir waren zuerst tatsächlich in einem Regus-Büro und hatten nur 2 Schreibtische da gemietet. 2 Jahre lang. Und dann nochmal 2 Jahre gegenüber unter den Linden über Mercedes. Das war so im zweiten Stock, dann schon deutlich schicker, aber noch nicht das, was du jetzt erlebt hast. Das ist ja wirklich ein sehr schöner, großer Bau, der irgendwie auch den Rahmen für ein Unternehmen dieser Größe schafft. Ich glaube, mittlerweile sind es über 300 Mitarbeiter, die da sind.
Interessant fand ich bei Google ja auch immer das Thema Unternehmenskultur. Ich habe dazu auch mal dieses Buch gelesen.
Welches?
Von Laszlo Bock.
Mhm. Ja. Ehemaliger HR-Lead.
Genau. Und auch wenn sich Kultur natürlich immer weiterentwickelt und das zu einer Zeit geschrieben wurde, also die vielleicht nicht mehr so mit heute vergleichbar ist, aber mich würde mal interessieren, wie du diese Google-Kultur erlebt hast, die Googlers.
Ja, Googler.
Die Googler, das ist ja ein eigenes Völkchen sozusagen, wo auch viele spannende Leute rumlaufen. Den Friedrich Pferd habe ich auch mal interviewen dürfen, vielleicht hast du den ja auch mal.
Ja,
da nickt er. Genau, wundert mich auch nicht. Also viele spannende Leute, die auch was bewegen wollen. Google hatte ja auch Zeit gegeben, um was zu bewegen, ne? Diese 20% waren das mal.
Das war einer der genialsten Moves, meiner Meinung nach. Gibt es mittlerweile deutlich weniger, diese 20%-Zeit leider. Aber das ist, empfehle ich allen Unternehmen, in denen ich arbeite und mit denen ich arbeite, sowas einzuführen, denn das bringt die intrinsisch motivierte Unternehmergeist wirklich auf die Straße. Ne? Also bei Google konnte jeder Mitarbeiter, wenn er danach gefragt hat, es wurde immer dann auch mal wieder gesagt, das ist eigentlich nur für Ingenieure, aber jeder konnte sagen, ich will meine 20%-Zeit, ich will Projekt XY machen Und manche haben auch tatsächlich so buddhistische Meditationen dann angeboten oder solche Dinge, die doch sehr, sehr businessfern waren. Aber die meisten haben letztendlich, Gmail wurde so entwickelt. Ja. Ja, verschiedene größere Produkte sind so gestartet. Und
ein bisschen getüftelt wurde dann, ja.
Eigene Dynamik rein. Also wenn du mich insgesamt fragst, würde ich sagen, ich halte das OKR-System, was ja auch ganz zentral bei Google eingeführt wurde, mittlerweile in der Tech-Branche zumindest ganz weit und darüber hinaus verbreitet ist, also Objectives and Key Results.
Ja.
Und was ich daran so spannend finde, ist, dass es eben dem einzelnen Mitarbeiter, der Mitarbeiterin die Möglichkeit gibt, die Ziele selbst zu formulieren und das zu verhandeln. Ja, ist übrigens was ich auch meinen Kindern versuche mitzugeben, dass sie mit mir in Verhandlungen treten. Und wenn die mehr Gamezeit haben wollen, wenn sie irgendwo hingehen wollen, dann argumentier. Warum sollte ich das tun? Warum willst du das? Das auszudrücken ist unheimlich hilfreich.
Ja.
Und dann noch der Move dazu bei den OKRs zu sagen, du musst nur 70% von den Zielen, die du dir setzt, erreichen. Wenn du da einigermaßen ambitionierte Menschen einstellst, dann versucht natürlich jeder 100% zu geben. Das heißt, du bist auch mit einer sehr gut ausgelasteten Mitarbeiterschaft konfrontiert. Mhm. Das halte ich auch für sehr sehr schlau. Damals war auch eine weitere Stärke, dass alle Google Docs offen waren. Das heißt, du konntest wirklich bis
Transparenz, das hatte der Laszlo Bock auch beschrieben. Genau.
Konntest du quasi gucken, was die alles so machen. Ne? Und man konnte bei den anderen Leuten mitdenken und die ansprechen oder wenn man was Interessantes gefunden hat, haben sich die Leute so vernetzt. Das wurde dann leider tatsächlich irgendwann deutlich klarer, also allein der Default war nicht mehr offen, sondern die Dokumente mussten aus auch teilweise rechtlichen Gründen, konnte man die nicht mehr einfach so offen lassen. Aber das waren so drei Komponenten in der Google-Kultur, die ich extrem gut fand.
Ja, wie blickst du heute auf die großen Tech-Konzerne, die ja alle eine krasse Entwicklung gemacht haben zu Weltfirmen, die Politik machen, die mit dem amerikanischen Präsidenten am Tisch sitzen. Die Rolle hat sich ja doch sehr verändert. Anfangs von den Startups, den Tech-Startups aus dem Silicon Valley, die die Welt irgendwie verbessern wollen, hin zu ganz anderen Fragen.
Mhm. Differenziert, würde ich sagen. Mhm. Und vielleicht würde dich auch nicht wundern, ich würde deutliche Unterschiede zwischen den Akteuren machen. Also ein Zuckerberg, ein Elon Musk, ein Jeff Bezos ist meiner Meinung nach einfach wirklich immer noch ein ganz anderes Holz und eine andere Herangehensweise als ein Sundar Pichai.
Ja.
Und ich habe Google wirklich immer als, die kam ja quasi aus, das war auch 2009 schon so, ist Google und Privacy, kann das irgendwie zusammengehen und kann man denen trauen und die können doch eigentlich alles bei uns einsehen. Und ich kann wirklich sagen, in den 11 Jahren, die ich da war, habe ich ganz tief unter viele Ecken geguckt und ich habe nichts gesehen, wo ich sagen würde, das war unmoralisch und da wurde irgendwie mit Userdaten Schindluder getrieben. Ganz im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass so ein Riesenladen natürlich ganz anders sich um Datenschutz und die entsprechenden Policies kümmern kann. Da ist ein 300 Mann starkes.
Gucken auch viele hin einfach.
Genau. Also das ist so ein bisschen wie bei McDonald's, ist es im Zweifel hygienischer als beim Dönerladen um die Ecke, weil die müssen das top professionell managen, sonst fliegt ihnen der ganze Laden um die Ohren.
Ja.
Und also das mal vorneweg gesagt, ich habe natürlich auch meine Zuboff gelesen, Surveillance Capitalism und die Aspekte, die da systemisch mitgelaufen sind, die glaube ich gar nicht, das war ja nicht vorherzusehen, dass sich da so Monopolstrukturen ausbilden. Ich selber habe mich mein Leben lang mit offenen Standards beschäftigt und bin fest davon überzeugt, dass Windsurf und Bob Kahn mit TCP/IP, diesem dezentralen Netzwerktechnologie, die Grundlage geschaffen haben für den stärksten Innovationsmotor, den die Menschheit jemals hatte. Und die Grundpunkte, die da mitschwingen, ne, Open Standards, Dezentralität, das sind die Erfolgsmodelle, wie man eben auch ein breites Wettbewerbsumfeld schafft. Und ich ärgere mich wirklich schief und scheppig. Für Social Networking gibt es schon seit 2003 Formate. Friends of a Friends ist ein XML-Format. Da könnte jeder von uns seine eigene Facebook-Seite in Anführungsstrichen oder LinkedIn-Seite haben. Warum wir da wirklich auch von Silo zu Silo quasi denselben Fehler wieder machen. Mittlerweile ist auch SMS übrigens zweimal überarbeitet. Man könnte alle Emojis und Multimedia-Dinge auch über SMS verschicken. Dann bräuchten wir nicht Signal, WhatsApp und die 10 anderen Dienste, die man irgendwie mittlerweile auf dem Telefon hat und gar nicht mehr weiß, wem man nochmal wo was schreiben kann. Ja. Ist auch absurd. Don't get me started.
Ja. Naja, da stecken schon viele Podcasts drin, die wir da produzieren können zu den einzelnen Themen, mit denen du dich beschäftigst und beschäftigt hast. Aber lass uns gerne noch einmal ein bisschen weitergehen. Wie ging es nach der Google-Zeit weiter bei dir?
Das hat ja wirklich, muss ich sagen, lange gedauert. Ne? Wir waren 5 Jahre in Deutschland, dann bei Google, ne? Und dann irgendwann wurde klar, so große Läden haben immer Momente, wo es dezentralisiert, oder das ist so die natürliche Kraft, ne, dass die dezentralen Orte eine gewisse Autonomie für sich beanspruchen, und dann stellen die einfach mal fest, oh, wir müssen, ne, eine globale Koordination reinziehen. Und das war dann der Fall. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, lass uns mal dahin gehen, wo die Strategien und die Talking Points gemacht werden. Und dann haben wir noch mal 4,5 Jahre Kalifornien mitgemacht. War auch spannend, hat aber eher zu einer Desillusionierung als zu einem tieferen Glauben an die Lösungen, die dort entwickelt werden, geführt. Und dann habe ich den Absprung geschafft, indem mitten in Corona rauskam, dass Volkswagen gerne eine Softwareentwicklerhochschule ohne Professoren aufbauen will. Und dieses Modell in Frankreich gefunden hat, 42 42 42 genannt, mittlerweile wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte, die 15 Jahre, glaube ich, jetzt schon langsam reift und besser wird. Du gehst wirklich hin und fängst von Tag 1 an zu programmieren, ohne dass dir irgendjemand was beibringt, sondern du lernst zu lernen. Du lernst Social Constructivist Learning, deine Nachbarin, deinen Nachbar zu fragen, sag mal, hast du irgendwie eine Ahnung, was diese Aufgabe soll? Und so baust du Beziehungen auf, so baust du dir ein Netzwerk auf, wo du dir gegenseitig hilfst und wo du letztendlich eigentlich lernst, dir alles beizubringen. Das finde ich den stärksten Claim von der 42, zu sagen, wenn du das gemacht hast, kannst du eigentlich alles und kontinuierlich lernen, weil wir hören ja nicht auf, und gerade in der Technologie, gerade beim Software Engineering, ist genau diese Fähigkeit, in der Lage zu sein, sich neue Techniken ranzuziehen, beziehungsweise wenn es ein Problem gibt, das Problem zu lösen und zu lernen, wie man das löst. Und anstelle von Klausuren gibt es dort zentral Peer Reviews. Also du stellst dein Projekt dem Kommilitoninnen, Kommilitonen vor, und sie oder er sagen auch, ob du bestanden hast oder nicht bestanden hast. Ja. Da gibt es natürlich einen gewissen Bias, die netten Kolleginnen nicht durchfallen zu lassen. Aber manche nehmen es auch ganz schön ernst und lassen andere durchfallen. Es gibt immer wieder so Tests, ne, wo man dann eben mal, dann tauche ich auf einmal auf bei so einem Peer Review, dann müssen sie mir es erklären. Ne? Mhm. Also so halte ich für sehr smart, übrigens 100% KI-proof. Ja, in der Hausarbeit kannst du an der Uni heute eigentlich nicht mehr als Leistungsnachweis einfordern. So ein Peer Review skaliert unheimlich gut. Das sind mittlerweile über 50.000 Lerner weltweit. Und wir haben das nach Wolfsburg und dann nach Berlin, nach Neukölln gebracht. Es gibt noch eine dritte 42 in Heilbronn in Deutschland. Mhm. Und das war eine wirklich schöne Zeit, so aus dem Nichts diese Schulen in die Welt zu bringen. Immerhin 1200 Studienplätze.
Ja, beachtlich. Das ist auch etwas, womit man sich im Thema, im Kontext Schulentwicklung nochmal beschäftigen könnte. Nicht nur diese Frontalbeschallung weiterzuführen, sondern die Kinder auch sich das selbst erklären zu lassen und sich selbst zu begleiten, ne?
Also man nennt es ja Flipped Classroom, ne? Mhm. Dass man eigentlich sagt, das, was der Lehrer erklärt, ja, das kann man super per YouTube machen und zwar morgens, mittags, abends, wann auch immer, das passt und dann kann man das zurückspulen. Man muss das auch als Lehrer, als Lehrerin nur einmal richtig gut aufnehmen, wenn man sozusagen in seiner Bestform ist. Ja, und kann sich dann darum kümmern, in der Zeit in der Schule mit den Schülern gemeinsam die Sachen zu besprechen, auf deren Fragen einzugehen, an Projekten zu arbeiten. Also die Pädagogik ist, also aus meiner Sicht, da schon seit bestimmt 20 Jahren weiter. Und man sieht einfach nur, wie träge, wie behäbig und unfähig da unsere Systeme sind. Ich habe 2005 eine Konferenz zu Open Educational Resources gemacht. Das ist Open Source für Bildungsmaterialien. Und ich bin damals felsenfest davon ausgegangen, dass das 5 Jahre dauert und dann haben wir alle nur noch Wiki-Bücher quasi in der Schule mit 1000 Fallbeispielen. Ne? Die eine mag Basketball, die nächste mag Sperrweitwurf oder was auch immer, ne? So dass man die Lernbeispiele immer an den eigenen Interessen orientieren kann. Und ja, irgendwie ist es einfach eine unheimlich beharrliche unheimlich beharrliches Umfeld in der Bildung.
Das stimmt.
Gibt auch positive Entwicklung.
Das stimmt,
so
ja.
Ist es ja auch nicht.
Ja. Ich hatte in der Vorbereitung auf den Podcast noch ein Video von dir gesehen. Da hattest du einen Vortrag gehalten. Das war, glaube ich, letztes Jahr. Da ging es um nochmal das Thema Unternehmertum verbunden mit dem Leben, ja? Also das hatten wir ja am Anfang dieses Gesprächs auch schon. Bist du positiv, dass wir da in Deutschland immer mehr hinkommen, gesellschaftlich?
Also ich glaube, wir stehen an einem Scheideweg. Ja, und das ist alles andere als lustig, weil es ist eher dramatisch, dass wir eben entweder diese Agency abgeben und das mehr, ich tue mich ein bisschen schwer, aber ich sage es jetzt trotzdem, das hat, wenn man in Asien unterwegs ist, ne, dann sieht man manchmal Singapur und so, da werden riesige Retortenstädte praktisch, ne, um Fabriken rumgebaut. Da hat es wirklich so ein der Mensch als Ameise, ne, du gehst da rein, du machst dein Ding, abends gehst du nach Hause, da kriegst du noch ein bisschen Unterhaltung und Konsum und dann gehst du am nächsten Tag wieder arbeiten. Bisse dich mit einem humanoiden Roboter ersetzen, dann keine Ahnung, was du dann noch machst. Und das Schöne, ne, in einem humanistischen Weltbild, seine eigenen Freiheiten, seine eigenen Potenziale zu entfalten, das ist absolut präsent hier in Europa. Und ich glaube eben, dass wir in die Richtung gehen sollten und auch können, weniger auf Bruttoinlandsprodukt und riesige Wirtschaftsproduktionszahlen zu gehen, sondern vielmehr auf das, was in Bhutan gemacht wird, ne, so eine Cross-National Happiness. Und da zu gucken, ja, was macht die Menschen denn eigentlich glücklich? Und da kannst du wirklich auf tolle Forschung mittlerweile zurückgreifen. Es gibt in Harvard ein Projekt, das heißt Human Flourishing Program. Die gucken sich auf Gesellschafts-, ne, Nation-Level an, wie glücklich sind die Leute eigentlich und was macht sie glücklich? Und wir können jetzt nicht so tief einsteigen, aber es sind Dinge, die kein Geld kosten. So viel kann ich dir sagen.
Ja.
Es ist gute Freunde, ja, gutes soziales Umfeld ist das allerwichtigste, enge Beziehungen, die, denen du vertraust. Es gibt diese Harvard-Glücksstudie,
ja, ja.
Die ist 80 Jahre alt.
Professor, ne? Woldinger. Ne?
Wirklich gut belegt. Ja. So, und also wenn wir das mal schnackeln würden, dass wir nicht dem Geld hinterherrennen, sondern guten Beziehungen, sinnstiftenden Aktivitäten, das kann in der Kunst, kann in der Gemeinschaft, im Sport und so weiter sein, dann kommen wir, glaube ich, raus aus diesem Hamsterrad und rein in eine Agency und eine positivere unternehmerische Herangehensweise. Und ich würde, oder lass mich so antworten, ich hatte vor mittlerweile 1,5 Jahren eine wirklich melancholische Phase und einen gewissen Fatalismus. Ich meine, die Welt ist jetzt nur wirklich voller Krisen und es wird nicht besser. Und mittlerweile halte ich es mit meinem Freund und Mentor Kumi Naido, der sagt, Pessimismus ist ein Luxus, den können wir uns einfach nicht mehr leisten. Wir müssen es schaffen, ein positives Bild und ein hoffnungsvolles Bild zu formulieren. Und das tun wir eben genau in diesem Kompendium, was wir jetzt vor 2 Wochen veröffentlicht haben, wo es um das nächste gesellschaftliche Betriebssystem geht und die Frage, wie können wir Menschen aktivieren, KI so zu nutzen, dass es eben zu einer besseren und einer menschlicheren Welt führt. Und nicht zu ameisenartigen Fabrikkonstruktionen und sowas.
Und du glaubst, dass wir gerade so auch an einem Punkt sind, wo sich vielleicht nicht entscheidet, in welche Richtung es geht, aber wo zumindest gerade eine große Spannung herrscht, ja, weil beides denkbar ist.
Also die Diskussionen über KI sind ja wirklich von absoluter Dystopie bis absoluter Utopie. Und ich hoffe, dass ich einen nüchternen Blick darauf habe. Und bei dem würde ich festhalten, was das Potenzial angeht, ja. Ob wir das für uns genutzt kriegen, also für uns als Individuum, oder ob Elon Musk und 5 andere Bros da den Mehrwert rausziehen und noch 100 Milliarden reicher werden, das ist wirklich die große Frage. Das glaube ich schon, dass das gerade auf dem Tisch liegt und es ist alles andere als offensichtlich, ob wir das schaffen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es gut möglich ist und dass es vor allem eine spannende Gruppe zusammenschließen wird. Und da kann ich dich nur einladen und deine Hörer, da mitzuwirken und mitzudenken und zu sagen, ja, ich schreibe mit in diesem Wikipedia der Lösung. Ich bin Teil der Lösung in meinem individuellen Umfeld. Mehr kann keiner erwarten.
Ja, ein super Schlusswort. Max, schön, dass du da warst. Das führen wir auf jeden Fall fort. Würde ich mich sehr freuen, denn ich habe auch noch viele Fragen. Aber ich danke dir schon mal für heute. Das hat richtig Appetit gemacht, sich da auch mehr mit zu beschäftigen. Wir versorgen die Leute auch gerne noch ein bisschen in den Shownotes. Du bist auch auf LinkedIn zu sehen. Und also es gibt da noch einiges an Material. Vielen Dank dir schon mal. Dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend im Kreise der Family und hoffentlich bis bald.
Ja, also kann ich nur zurückgeben, sehr schönes Gespräch. Wenn du mal nach Berlin kommst, sag immer Bescheid. Wieder. Und gerade wenn es bei euch in die heiße Phase geht, unterstütze ich auch gerne in deinem Umfeld. Denn das wird kein einfacher Herbst, glaube ich. Absolut. Und spannender Austausch auf jeden Fall.
In diesem Sinne, bis bald. Mach's gut. Ciao.
Bald. Tschüss.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Max Senges. Alle Links natürlich in den Shownotes. Connectet euch mal mit ihm auf LinkedIn, könnt ihr das zum Beispiel tun. Außerdem ist er ja sehr, sehr umtriebig, wie wir gehört haben. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten, auch mit ihm zu connecten. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Nächste Woche geht's dann weiter. Wenn auch ihr mal an Bord kommen wollt mit eurer Story, dann schreibt mich gerne an und pitcht mir das. Worum geht es bei euch? Was bewegt ihr? Was wollt ihr bewegen? Was ist also das Interessante und Besondere an eurer Story? Das ist gar nicht so wichtig, dass das schon bekannt ist. Manchmal ist es auch etwas, was Gründer, Startups noch in der Schublade liegen haben und jetzt vorhaben. Vielleicht habt ihr auch ein Buch geschrieben. Vielleicht habt ihr auch ein ganz altes Unternehmen irgendwie umgekrempelt. Also ich bin da wirklich offen für eure Ideen. Schreibt mir gerne eine E-Mail. Geht auf meine Webseite www.gabrielrath.com. Natürlich Rath mit TH. oder schreibt mir über LinkedIn oder über einen anderen Kanal. Alle meine Social-Media-Kanäle findet ihr auch in den Shownotes. Außerdem gibt es noch einen Newsletter. Ihr bekommt ja hier viele schöne Stories zu hören und ich möchte natürlich auch das Wissen, was ich über Storytelling angehäuft habe, gerne teilen. Und dafür gibt es einen Newsletter, den ich alle 14 Tage schreibe. Den könnt ihr auch kostenlos abonnieren auf Substack. Findet ihr auch in den Shownotes. Außerdem gibt es ein Angebot für alle, die sagen, ich möchte mein eigenes Storytelling auf das nächste Level bringen, damit ich mal in den Podcast kommen kann, damit ich auf der Bühne in meinen Vorträgen interessanter bin mit meinen Stories auf LinkedIn, in Meetings, bei Pitches, beim Kunden. Wir brauchen überall unser Storytelling und ich habe ein Storytelling-Sparingsprogramm, begleite da Gründerunternehmen, Führungskräfte und das kann ich euch auch gerne mal bei einer Tasse Kaffee erzählen. Ihr könnt euch einen Coffee Call bei mir buchen, wenn ihr mögt. Dazu geht ihr am besten auch auf meine Website gabrielrath.com und schaut euch das mal an. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vergesst nicht, das Ding hier zu abonnieren. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und bleibt connected.